Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Femtastic. Natürlich feminin gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom und freue mich, dass du eingeschaltet hast und auf den Play-Button heute gedrückt hast. Und ja, heute ein ganz besonderes Thema mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich Dr. Nadine Al-Kaisi im Podcast. Und ja, Nadine ist Ärztin in einer Kinderwunschklinik und hat ein wundervolles Buch geschrieben, um eben auch ein wenig darüber zu schreiben und Frauen auch die Angst zu nehmen, was Kinderwunschklinik überhaupt bedeutet. Und ich wollte sie einladen, weil ich selber ganz, ganz groß Vorurteile, glaube ich, gegen diese Kinderwunschkliniken hatte, weil ich automatisch, und darüber sprechen wir auch, immer gedacht habe, okay, das kann ja nur eins bedeuten, und zwar IVF, also künstliche Befruchtung. Aber das stimmt gar nicht. Und das wurde mir, nachdem ich das Buch von Nadine gelesen habe, was übrigens jetzt bald rauskommt, wurde mir das ganz klar, dass es ja so viel mehr ist und auch darüber spricht Nadine, dass man einfach überhaupt keine Angst haben muss, weil ich ganz genau weiß, auch Kunden von mir sagen immer, ja, ich wurde jetzt Kinderwunschklinik verwiesen, aber den Schritt will ich noch gar nicht gehen. Und wie du hören wirst, sagt Nadine zum Beispiel, eigentlich macht das durchaus Sinn, schon viel, viel früher hinzugehen, als eigentlich, wenn es so kurz vor knapp und jetzt muss es aber passieren. Weil es ist so viel möglich, noch bevor man vielleicht diesen Schritt geht, vor dem alle Angst haben und mit dem alle diese Kinderwunschklinik immer verbinden. Aber es gibt so viel mehr von Zyklus-Tracking und wirklich mal gucken, woran liegt es denn überhaupt. Und ganz, ganz häufig, darüber sprechen wir auch sehr intensiv, ist es vielleicht gar nicht, bist es nicht du? Ist es gar nicht dein Zyklus, sondern ist vielleicht auch mit deinem Partner, mit den Spermien etwas nicht in Ordnung? Und ja, damit wollen wir heute oder Nadine etwas aufräumen, auch mit ihrem Buch. Und ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben, weil auch ich tatsächlich viel ablegen durfte von Vorurteilen und ja, vielleicht auch eine andere Sichtweise dadurch gewinnen konnte. Und freue mich einfach, dir jetzt ja, dieses Podcast-Interview hier im Podcast zu präsentieren. Viel Spaß! Nadine, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir im Podcast bist und ich dich ein wenig ausfragen darf über dein neues Buch oder dein erstes Buch auch.
Tatsächlich mein erstes Buch, ja. Vielen lieben Dank, dass ich kommen durfte in deinen Podcast.
Ja. Vielleicht erstmal vorweg eine Frage, die ich jeden meiner Gäste frage. Was hattest du denn heute zum Frühstück?
Das ist jetzt eine sehr, eine Antwort, die nicht sehr medizinisch korrekt sein wird. Tatsächlich war es bisher nur ein Kaffee.
Ein Kaffee,
ja. Ich bin nicht so die Frühstückerin, was man natürlich eigentlich nicht sein sollte. Ne? Eigentlich ein sehr ausgewogenes Frühstück. Meistens ist mein Frühstück erst mittags. Aber dann ist es sehr gesund mit Joghurt, meistens Porridge und Obst.
Ah, das heißt also, du machst intermittierendes Fasten?
Nicht absichtlich. Ich habe nur irgendwie nicht so den Frühstücksdrang. Manchmal esse ich noch irgendwie ein bisschen eine Banane oder sowas, aber eigentlich meistens erst so um 12 Uhr dann was zu essen.
Okay. Aber ja, ich glaube, das ist immer auch noch eine bessere Sache, als wenn man sich das vielleicht aufzwingt und sagt, so, eigentlich habe ich Hunger, aber irgendwie ja. Nee, darf ich ja gerade noch nicht.
Nee, das würde ich, glaube ich, auch niemandem empfehlen. Ja. Gerade zum Frühstück, also wenn man Hunger hat, soll man da wirklich auch essen. Ich esse halt sehr gerne abends, ich glaube, deswegen ist es nicht wirklich Intermediate Fasting, weil ich glaube, dann müsste ich, glaube ich, früher schon aufhören zu essen.
Ja, tatsächlich, also wo du sagst, ich mag auch Abendbrot viel, viel lieber als das Frühstück. Ne? Also,
ist irgendwie auch geselliger, ich weiß nicht, ich finde, das ist immer sowas, so den Tag schön auszuklingen und so.
Auch irgendwie, ja, ich liebe das auch einfach mehr, keine Ahnung, freut mich, sind wir ja schon auf einer Wellenlänge mit dem Abendbrot. Ja, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja. Du bist ja Doktor, was machst du, wie bist du auch dazu gekommen?
Also mein Name ist Nadine Al-Kaisi und ich bin Gynäkologin, also Frauenärztin in München und habe mich spezialisiert auf Kinderwunsch. Ich komme eigentlich aus einer Kleinstadt in Nordbayern und habe mich nach einem Schulpraktikum auf einer Babyintensivstation hier in München Großhadern dazu entschieden, Medizin zu studieren. Ja, die waren sehr beeindruckend damals und das hat mir dann sehr gut gefallen. Und dann habe ich Medizin studiert in Erlangen und relativ viel im Ausland. Also ich war mal in Australien, in Norwegen, in Irland, in der Schweiz. Ich habe mir alles mal ein bisschen angeguckt, wie das auch woanders läuft. Ich fand das schon immer spannend und habe mich dann für die Frauenheilkunde entschieden und habe dann hier auch in München in der großen Klinik dann eine Ausbildung gemacht und habe dann in ein Kinderwunschzentrum gewechselt und bin jetzt tatsächlich vor allem auf Kinderwunsch spezialisiert. Auch ein bisschen auf Frühschwangerschaft, aber viel auf Hormone und Kinderwunsch. Genau.
Sehr schön, sehr schön. Und jetzt denken, also ich kann mir vorstellen, ich weiß es nämlich, wie viele Frauen auf das Wort Kinderwunschklinik so, oh mein Gott, jetzt hat mich mein Arzt oder Frauenarzt, Frauenärztin in die Kinderwunschklinik verwiesen. Und das ist halt so ein Riesenwort.
Ja.
Ist das berechtigt?
Das
Müssen wir
ist.
da so Angst haben? Müssen wir da so Respekt haben? Was bedeutet das eigentlich erstmal, wenn mein Frauenarzt, meine Frauenärztin mich dahin vielleicht überweist oder sagt, schau mal da vorbei.
Also tatsächlich ist das auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, tatsächlich, weil mir das immer wieder begegnet, wenn Patienten das erste Mal zu mir kommen, dass sie sehr viel Angst haben, einen hohen Respekt vor dem ganzen Setting, vor der Klinik, vor den Ärzten und viele mit dem Vorurteil kommen, jetzt brauche ich eine künstliche Befruchtung und das wird super viel Geld kosten und jetzt fängt dieser Leidensweg eigentlich nochmal von vorne an oder verlängert sich noch. Und ich möchte eigentlich tatsächlich die Angst nehmen und sagen, es ist nicht so. Also es ist einfach, wie wenn man sich einfach nochmal Rat bei jemand anders holt. Die Gynäkologen sind, je nachdem, wo sie meistens auch in Deutschland sind und ob eine Kinderwunschklinik in der Nähe ist oder nicht, einfach haben nicht so die Zeit und vielleicht auch manchmal nicht so die Spezialisierung, um da genauer drauf einzugehen und empfehlen dann einfach eine weiterführende Behandlung in einer Klinik. Das klingt immer so, Klinik, eigentlich sind es meistens ja auch Praxen. Also es sind einfach ganz normale gynäkologische Praxen. Oft sind sie halt etwas größer, weil mehrere Ärzte sich da zusammengeschlossen haben. Das liegt schlicht und ergreifend an den Umständen, dass so eine Klinik sehr teuer ist aufzubauen und es sich deswegen für jemanden alleine oft nicht lohnt, das zu betreiben. Das ist eigentlich der Grund, warum das meistens immer so Zentren sind oder so, ja, das nochmal ein bisschen mehr abschreckt. Und mein Anliegen ist es eigentlich, Leute oder Frauen eher zu animieren, mal früher in die Kinderwunschklinik zu gehen. Denn oft ist es so, dass Frauen oder Paare zu mir kommen und dann schon 1 oder 2 Jahre Kinderwunsch haben und es versuchen und dann sehr ungeduldig sind und eigentlich oft dann den schnellsten Weg haben wollen. Also die kommen dann und sagen, ja, aber jetzt will ich auf jeden Fall mal schnell schwanger werden. Und jetzt machen wir das schon seit 2 Jahren und immer noch klappt es nicht und wir sind verzweifelt und jetzt muss mal was passieren. Und das finde ich oft sehr schade, weil man dann oft in dem Zugzwang ist zu sagen, gut, aber wenn wir das so schnell machen wollen, dann müssen wir natürlich auch mehr in eine schnellere oder eine effektivere Behandlung einsteigen. Und das ist aber gar nicht so oft nötig. Also deswegen sollte man auch nicht so viel Angst haben davor zu denken, oh, dann brauche ich sofort eine künstliche Befruchtung. So ist es nicht in der Kinderwunschklinik. Auch da muss man ja erst mal schauen, warum wird denn die Frau nicht schwanger? Warum, was ist denn überhaupt bei dem Mann? Das ist nämlich auch so ein Thema, dass die Männer oft ganz lange im Hintergrund sind und überhaupt keine Diagnostik kriegen und niemand sich mit denen beschäftigt. Man denkt immer so, also warum eigentlich nicht? Ne? Also ich probiere es seit 2 Jahren und niemand hat den Mann mal angeguckt. Also das
Ja.
ist dann leider sehr traurig manchmal.
Ja, alles Themen, wo ich heute unbedingt mit dir reingehen möchte. Auch dieses Thema ist, es nervt mich auch so sehr, dass alle Frauen immer denken, es kann ja nur an mir liegen. Ich bin hier die Schuldige, so Anführungsstrichen. Da möchte ich auf jeden Fall auch reingehen. Jetzt hast du schon so viel gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch diese, ich sage jetzt mal, Vorurteile, habe gesagt, naja, Kinderwunschklinik, künstliche Befruchtung, was anderes gibt es da nicht. Aber auch schon in deinem Buch, ne, da wird einem schon klar, also da gibt es noch viele Schritte und Möglichkeiten davor. Ja, und ja, da war ich auch ein bisschen erstaunt.
Auch muss ich sagen, auch wenn man zum Beispiel Probleme mit Hormonen hat, weil du bist ja sehr auf PCO spezialisiert und noch kein Kinderwunsch besteht, auch dann würde ich Leuten empfehlen, zu einem Kinderwunschzentrum zu gehen, weil das sind meistens Frauenärzte, die einfach extrem viel sich mit Hormonen beschäftigen und da einfach spezialisierter drauf sind und können darauf auch eingehen, weil eben da auch manche dann Angst bekommen und sagen, oh, jetzt habe ich diese Diagnose und kann keine Kinder bekommen. Gibt es einige Diagnosen, also jetzt nicht nur PCO, auch vielleicht, wenn man Endometriose zum Beispiel, ist ja auch mal so ein großes Thema. Das kann man sich auch einfach beraten lassen. Das muss nicht immer gleich in eine Behandlung führen und man darf da auch hingehen, ohne schon einen konkreten Kinderwunsch zu haben.
Ja, ist aber, wie du gesagt hast, ist meistens so Last Resort, wenn der Kinderwunsch wirklich da ist und irgendwie anscheinend nichts funktioniert. Ja. Aber es ist gut, dass du sagst, dass man vielleicht auch mal davor vielleicht einfach nochmal zum Check kommt.
Ja, wirklich.
Das also sieht da eigentlich aus, ne?
Also gerade in den USA zum Beispiel und England, das sind so diese Fertility-Checks, nennen die das, relativ normal. Also auch Männer machen das tatsächlich, dass sie irgendwie sagen, ja, jetzt schaue ich doch mal, ob mein Spermiogramm alles in Ordnung ist. Ich habe zwar jetzt gerade keinen Kinderwunsch, aber will mal wissen, ob das überhaupt funktionieren könnte, auch in Zukunft. Keine Frage, das kann man auch machen.
Ja, okay, schon mal gut zu wissen, dass das nicht immer nur Kinderwunschklinik, nur beim Kinderwunsch nach 2 Jahren.
Ja.
Sondern dass man auch vielleicht davor, wenn es jetzt konkreter wird eventuell oder noch gar nicht so konkret ist, einfach vielleicht auch mal bei dir oder einer anderen Kinderwunschklinik vorbeigeschaut werden.
Natürlich, ich meine, erster Ansprechpartner ist meistens die Gynäkologin, das ist auch völlig in Ordnung, auch völlig gut so. Ich meine, die kennt einen schon sehr lange. Meistens hat man ja seine Gynäkologin schon 10, 15 Jahre oder so, ne, seit man irgendwie anfängt. Also natürlich kann man erstmal zu seiner Gynäkologin und mal Sachen besprechen und vielleicht auch mal fragen, ob sie glaubt, dass es da Schwierigkeiten geben könnte oder wenn man irgendwelche Beschwerden hat. Aber man soll auf jeden Fall nicht dieses Gefühl haben, wenn ich da in dieser Mühle drin bin, komme ich nicht mehr raus. Man ist immer noch selbstbestimmt und man kann immer entscheiden, was man möchte. Und das ist eigentlich, finde ich, auch das Ziel in meiner Sprechstunde zu sagen, ich kann...
Von meinem Buch sehr schön raus.
Ja, also ich will einfach, dass die Leute wissen, sie sind immer noch diejenigen, die Entscheidung treffen. Man kann Angebote machen, man kann seine Dinge erklären, aber am Ende ist man immer selber derjenige, der das entscheiden darf.
Ja, das finde ich, kommt in deinem Buch auch wirklich raus, weil du immer wieder sagst, mit dir, also mit euch als Paar zusammen werden Entscheidungen, ne? Das sind Vorschläge und Einschätzungen und ja, ihr trefft die Entscheidung.
Ja.
Was siehst du dann am häufigsten jetzt bei Paaren oder vielleicht auch Frauen, die jetzt speziell auch zu dir kommen? Ja, was sind dann so die, ich sage jetzt mal, Stolpersteine, warum es vielleicht nicht auf Anhieb funktioniert mit dem Schwangerwerden oder vielleicht auch nicht nur auf Anhieb, sondern tatsächlich 12 Monate, 18 Monate oder länger?
Also ich würde sagen, 2 große Themen sind tatsächlich die Endometriose. Also Endometriose ist im Prinzip Schleimhaut, normalerweise ist sie eine Gebärmutter und die baut sich jeden Zyklus auf und blutet dann ab mit der Menstruation. Und manchmal ist es so, dass diese Schleimhaut außerhalb der Gebärmutter ist, also zum Beispiel an den Eierstöcken oder im Kleinbecken, manchmal sogar auch an Organen wie der Leber oder in der Lunge. Und die häufige Symptom, woran man das meistens erkennt, was allerdings sehr schwierig ist zu erkennen, muss ich auch sagen, das ist nur ein Symptom, sind Schmerzen bei der Blutung oder kurz vorher. Und leider hat die Endometriose das Problem, dass sie auch die Eizellqualität vermindert und die Funktionalität der Organe beeinflusst. Also das heißt, der Eileiter zum Beispiel transportiert nicht mehr so gutes Ei Richtung Gebärmutter oder der Eisprung ist nicht so effektiv oder das Ei, das da drin ist, ist nicht so schön von der Qualität. Das ist ein großes Thema. Sicherlich auch Zyklusstörungen in jeglicher Form. Also das bedeutet, es muss nicht immer sein, dass man gar keine Blutung mehr hat, also dass man sozusagen über Monate gar keinen Eisprung und keine Blutung hat, aber es kann mal sein, dass es verlängerte Zyklen sind oder mal ein Eisprung ausbleibt oder eben in ein PCO-Syndrom, was eben dann meistens ja unterschiedlich auch ist. Manche haben gar keinen Zyklus, manche haben alle paar Monate mal einen Zyklus. Das sind, glaube ich, die 2 großen Sachen. Und was so jetzt hormonell vielleicht oder auch organisch ist. Und natürlich kann es auch mal sein, dass die Eileiter nicht durchgängig sind aufgrund von einer Infektion in der Vergangenheit. Das ist dann wird es tatsächlich schwierig, ohne eine künstliche Befruchtung auszukommen. Das gebe ich zu. Das ist ein Thema, wo man schwer was anderes machen kann.
Ja. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn jetzt ein Paar zu dir kommt, okay, es klappt nicht? Mhm. Was würde man sich wahrscheinlich erstmal angucken, nehme ich mal an. Was guckt man sich an? Was, ja, okay, die Hormone bei der Frau, ja, und was könnte man sich dann noch angucken?
Also es kommt ein bisschen darauf an, auch was die Frau natürlich erzählt. Ne? Also es ist halt die Frage, meistens erstmal, ist der Zyklus regelmäßig, ja oder nein? Oft haben die ja schon mal irgendwie den Eisprung versucht zu monitoren. Manche sogar schon mit sehr vielen Methoden, LH-Tests oder richtig tiefer eingestiegen mit Computern und so weiter, die viel testen. Hat sie denn Beschwerden im Zyklus? Solche Sachen sind schon mal wichtig, um einzuordnen, in welche Richtung geht es denn? Und dann ist eben meistens, also wenn vor allem ein Zyklus vorhanden ist, erstmal, dass man sich den Zyklus erstmal anguckt. Also das heißt, am Anfang des Zykluses einmal einen Hormonstatus zu machen, der ist etwas ausführlicher. Das heißt, da gehört nicht nur die weiblichen Hormone dazu, sondern auch einfach die Hormone die männlichen Hormone, aber auch die Schilddrüse, der Vitamin-D-Haushalt, Dinge wie auch die Hirnanhangsdrüse, der Cortisolwert. Also da ist sozusagen eine etwas größere Hormondiagnostik am Anfang des Zykluses. Und auch ein Ultraschall. Ein Ultraschall kann extrem viel schon ausschließen. Oder auch positiv formuliert, man kann sehr viel auch sagen, okay, das ist alles in Ordnung. Und das würde man einmal am Anfang des Zykluses machen. Dann wird meistens ein Zyklus-Monitoring gestartet. Das heißt, je nachdem, wie viele Tage der normale Zyklus ist, kommt sie meistens in der Zyklusmitte nochmal zu einem Ultraschall und Hormonkontrolle, um zu gucken, ob so ein Eibläschen herangereift ist und ob die Hormone auch dazu passen. Also das heißt, ob das schöne Östrogenwerte sind, die dieses Eibläschen produziert hat. Und dann wird meist 7 Tage nach dem Eisprung, also in der zweiten Zyklushälfte, nochmal eine Hormonanalyse gemacht, um zu gucken, ob die Gelbkörperphase in Ordnung ist. Das ist so, würde ich mal sagen, so die Basisdiagnostik, um einfach mal einzuordnen, ist denn mit dem Zyklus soweit alles in Ordnung? Und jetzt eben nochmal auf den Mann zu sprechen zu kommen, ein Spermogramm. Also das Spermogramm gehört für mich eigentlich als erstes mit dazu. Also so wie die Hormondiagnostik zu der Frau gehört und vielleicht der Ultraschall, gehört das Spermogramm als ersten Schritt beim Mann dazu. Das ist mir einfach sehr wichtig zu sagen, weil es passiert trotzdem immer wieder, dass schon irgendwelche Hormonbehandlungen gemacht wurden, irgendwie Stimulationen und es noch kein Spermiogramm. Da denke ich immer, das ist einfach, also eine Hormonbehandlung, das muss jetzt auch niemanden Angst machen, aber es ist trotzdem eine Behandlung. Ne? Also es sollte man halt auch immer, es gibt immer eine Indikation, wenn man eine Behandlung macht und die sollte es auch stimmen. Und das sollte man nicht einfach leichtfertig machen. Und deswegen, ja, muss ein Spermiogramm eigentlich da sein, bevor man das macht.
Krass eigentlich, ne? Also du weißt auch nicht, wie oft ich bei Instagram kriege ich ja viele Nachrichten. Mhm. Und es klappt einfach nicht, wo ich dann einfach mal sage, schon mal überlegt, ob vielleicht bei deinem Partner alles in Ordnung ist, wo du da schon mal ein Spermogramm gemacht hast. Und kam auch immer danach die Nachrichten, ja, stimmt, daran lag es tatsächlich. Also nicht vielleicht nur hundertprozentig da dran, ist natürlich möglich, aber da war auf jeden Fall eine Einschränkung im Spermogramm sichtbar, ne? Ob das jetzt Geschwindigkeit oder was auch immer war. Ja. Aber da einfach mal wirklich dran zu überlegen, bevor man sich da vielleicht irgendwie in so einer Hormonbehandlung begibt, die vielleicht in dem Sinne ja vielleicht auch also sicherlich kann das auch viel unterstützen, man kann vielleicht auch viel gut machen, wenn die selbst nicht so schnell sind und so weiter, aber trotzdem ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser, wenn man das vorher sich mal einfach angeguckt hat. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich glaube, das Gefühl, viele Frauen haben davor ein bisschen Respekt, weil viele Männer sind so, mein Ego. Ja. Und da ist auf jeden Fall alles okay. Und dann traut man sich vielleicht auch nicht so wirklich darüber zu sprechen. Hast du so eine Erfahrung? Also das ist so mein Gefühl, was ich so habe, was so irgendwie immer mitschwingt, dass man sich nicht so wirklich traut, bei dem Partner vielleicht auch jetzt in Frage zu stellen, das mit den Spermien, das Männlichste, was es halt gibt, so gefühlt. Ja. Da jetzt mal nachzuhaken, ob der Mann da vielleicht mal nachschauen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Frauen sind einfach gewohnter oder für dieses normaler, zu einem Frauenarzt zu gehen. Oder auch sind ja generell, es geht gar nicht nur sehr um die Frauenheilkunde an sich, auch so, Frauen gehen eher zum Arzt. Die sind einfach, die hören mehr in den Körper hinein, die sind aufmerksamer und gehen Dinge einfach eher an, würden sich vielleicht auch nicht so sehr schämen oder so oder schlecht fühlen, wenn jetzt irgendwie mal was nicht in Ordnung ist. Und beim Mann ist es einfach anders. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Paare oft nicht so miteinander sprechen, weil dann die Frauen Angst haben, sie machen dem Mann Druck. Also sie beschließen jetzt zum Beispiel, okay, wir hören die Verhütung auf, ja. Und allein schon dieses, also heute, Schatz, ist mein Eisprung, heute müssen wir aber jetzt mal, ist natürlich jetzt nicht unbedingt das schönste romantischste Setting, um ja, einen romantischen Abend zu verbringen. Insofern haben viele Frauen da, sind da sehr zurückhaltend, ihren Mann da ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen, drängen, aber hinzuweisen, dass er vielleicht sich auch mal untersuchen könnte. Und es ist oft so, dass ein bisschen Zeit vergeht. Ja. Und die Männer haben vielleicht manchmal auch nicht so den Kinderwunschdruck. Für die ist es auch mal okay, wenn es ein bisschen dauert. Das ist so, ach ja, na gut, wieso? Wir probieren doch jetzt erst ein halbes Jahr, mei, ist jetzt nicht so schlimm. Ist ja auch noch nicht so schlimm, je nachdem, ne? Aber Frauen, glaube ich, zweifeln da früher einfach. Weil man auch, es wird oft suggeriert, naja, du setzt die Pille ab und ja, 2 Zyklen später bist du schwanger. Ne, so. Und dann hoffen die schon, also das hat man das erste Mal probiert, einen Zyklus, und dann wird gleich ein Schwangerschaftstest gemacht. Das könnte jetzt ja sein, und ich habe ja schon ein Ziehen gespürt. Ist auch super schön, diese Euphorie. Also, die will ich auch niemandem nehmen. Aber es ist halt dann umso ernüchternder oftmals, wenn es nicht so schnell klappt. Und ich möchte einfach gerne aufklären, dass man, weil sich viele Frauen dann sehr schnell schlecht fühlen, dass es bei ihnen nicht so ist und sie das Gefühl haben, bei allen anderen klappt es sofort. Das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Man hört das nur. Weil wer erzählt denn so eine Geschichte? Natürlich derjenige, bei dem es funktioniert hat. Und nicht diejenigen, wo es nicht funktioniert. Die werden immer stiller. Das ist so. Die trauen sich immer weniger dazu, irgendwie was zu sagen.
Wie viele Frauen oder Paare betrifft es dann heutzutage?
Also man
Ja, ungefähr.
schätzt so jedes siebte Paar in Deutschland ungefähr trifft's. Also leider ist es auch so, dass wir immer älter werden, wenn wir uns für ein Kind entscheiden. Oder was heißt leider, das klingt jetzt ein bisschen gemein. Es ist halt so, dass wir Frauen natürlich jetzt einfach oft eine Ausbildung machen, studieren, warten, bis der richtige Partner kommt, vielleicht auch erstmal an unserer Karriere ein bisschen arbeiten wollen und nicht gleich schwanger werden. Und man bekommt ja auch das Gefühl, dass ich das super gut steuern kann. Also wenn ich jetzt mich für ein Kind entscheide und ich bin jetzt 33 oder 34, dann wird es ja dann auch klappen. Dann kriege ich halt mein Kind und dann das zweite Kind und ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es häufig echt eine existenzielle Lebenskrise erstmal, weil man bisher nie mit sowas konfrontiert ist, weil man auch sich relativ schnell hilflos fühlt im Kinderwunsch. Man kann es halt nicht beeinflussen, man kann nichts machen aktiv. So hat man zumindest das Gefühl, dass man einfach das so hinnehmen muss, wann es klappt oder auch nicht. Und das ist natürlich ein Gefühl, was einen sehr schnell verzweifeln lässt. Und umso wichtiger ist es mir eben dann zu sagen, holt euch die Hilfe, geht irgendwo hin, weil meistens fühlt man sich besser danach.
Ja, das stimmt. Woran kann es denn liegen, dass jetzt zum Beispiel, also wir nehmen jetzt mal an, was wäre denn jetzt der nächste Schritt zum Beispiel? Wir haben jetzt so einen Hormonstatus bei der Frau gemacht, Spermiogramm. Gibt es auch so Fälle, wo du halt sagst, so eigentlich, der Zyklus sieht wunderbar aus, da ist immer genügend Östrogen, auch der Gelbkörper, die zweite Phase, die ist super, und beim Mann eigentlich die Spermien auch. Trotzdem funktioniert es nicht.
Ja, aber dann würde ich sagen, würde ich noch mal weiter forschen. Also
Ja.
zumindest erstmal, bevor man sagt, passt alles, probiert es einfach weiter. Also vielleicht muss man dazu sagen, muss man sich immer das Alter auch noch der Frau anschauen. Also wenn ich jetzt eine 38-jährige Frau ist, dann würde ich vielleicht sagen, gut, es kann auch sein. Und es kann halt sein, dass es eben an der Eizellqualität natürlich auch ein bisschen liegt. Und auch da würde ich dann versuchen, es ein bisschen zu forcieren, einfach wegen der Zeit, weil man ihr nicht die Chance nehmen möchte, dass es da ist einfach wirklich jeder Monat, jedes Jahr dann doch irgendwann wichtig. Habe ich jetzt eine 28-jährige Frau vor mir, wo alles in Ordnung ist, würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, naja, also jetzt probier's einfach noch mal ein paar Monate. Wenn es immer noch nicht klappt, dann kommt er doch mal vorbei. was man leider ohne eine etwas invasivere Methode nicht abklären kann, sind die Eileiter. Das heißt, ob die Eileiter durchgängig sind oder nicht. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, den ich dann wahrscheinlich empfehlen würde. Da hat man zwei Möglichkeiten. Man kann das entweder mit einem Kontrastmittel Ultraschall machen. Das heißt, man gibt im Endeffekt Kontrastmittel ein bisschen in die Gebärmutter rein und dadurch sieht man, ob die Eileiter sozusagen dieses Kontrastmittel weiterleiten und das kann man dann im Ultraschall sehen. Sonst sind die Eileiter im Ultraschall nicht sichtbar. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist auch die etwas einfachere und kann man einfach in der Sprechstunde machen, braucht man keine Narkose, ist eigentlich nicht schmerzhaft. Also das ist relativ einfach. Ist allerdings die Methode, die auch nicht immer 100% ist. Also die ist halt, es kann mal sein, dass ein Eileiter zum Beispiel nicht richtig darstellbar ist und man dann denkt, er ist nicht durchgängig oder es gibt so Krämpfe, der Eileiter ist spannend, aber gibt es, die dann dafür sorgen, dass das Kontrastmittel nicht weitergeleitet wird, obwohl sie vielleicht eigentlich schon funktionstüchtig sind. Also das ist sozusagen ein bisschen der Haken an dieser Untersuchung. Die eigentlich etwas aussagekräftigere Methode ist allerdings eine Bauchspiegelung. Das ist aber dann eine Operation mit Vollnarkose. Das ist zwar eine minimalinvasive Operation, die kann man heutzutage auch ambulant machen. Da wird im Prinzip eine Kamera in den Bauchnabel eingeführt und dann guckt man sich den Bauchraum an und kann dann auch durch die Gebärmutter Flüssigkeit geben. Das ist tatsächlich relativ simpel. Man gibt blaue Flüssigkeit in die Gebärmutter und guckt, ob sie im Eileiter oben wieder rauskommt. Also das ist eigentlich ganz einfach, aber ist halt eine Operation. Hat allerdings auch den Vorteil, dass man eben andere Möglichkeiten, woran es liegen könnte, mit ausschließen kann. Unter anderem zum Beispiel eine Endometriose, die auch im Ultraschall leider kaum erkannt werden kann. Nur wenn es wirklich eine sehr, sehr ausgeprägte Endometriose ist oder Zysten oder sowas vorhanden sind. Man kann auch mal kleine Myome entdecken oder auch in der Gebärmutter Schleimhaut gibt es manchmal so Anhängsel, die sogenannte Polypen, die die Einnistung verhindern. All diese Dinge hat man dann als Möglichkeit da auszuschließen mit so einer Operation. Also sie ist einfach auch, hat eine größere Weite. Aber auch da muss ich wieder sagen, erst das Spermiogramm abwarten. Weil auch das passiert, dass man der Frau schon eine Operation macht und da eben so eine Bauchspiegelung macht und man dann feststellt, dass das Spermiogramm überhaupt nicht in Ordnung ist, dann würde ihr auch da zurückhaltend sein. Also wenn es ein wirklich eingeschränktes Spermiogramm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an dem Mann erstmal liegt, deutlich höher und dann muss ich nicht unbedingt eine Operation bei einer Frau machen. Da ist dann einfach einfache Methoden, würde ich da erstmal probieren. Also beispielsweise der Insemination, wo man die Spermien ein bisschen näher an das Ort des Geschehens bringt, also näher an das Ei und den Eileiter, ist dann beispielsweise eine Möglichkeit, wenn das Spermiogramm jetzt leicht eingeschränkt ist.
Ja, was kann denn da falsch sein mit den Spermien?
Also das Entscheidendste eigentlich sind so die drei wichtigsten Kriterien. Ein Kriterium ist die Konzentration. Das kann man vielleicht noch am ehesten ausgleichen, wenn
also wie viele Spermien vorhanden.
Genau, wie viele Spermien pro Milliliter in diesem Ejakulat drin sind. Da gibt es Kriterien, die hat die WHO eingeführt und danach wird so ein Spermiogramm beurteilt. Das läuft so ab, dass man 3 bis 4 Tage vorher keinen Geschlechtsverkehr und keine Ejakulation haben sollte. Und dann würde man sozusagen die Ejakulation in so einen Becher abgeben. Auch da will ich die Angst nehmen. Das kann man auch zu Hause machen mittlerweile. Also wenn man nicht so weit weg wohnt von einer Klinik, dann kann man, wenn man so innerhalb von einer Dreiviertelstunde dort sein kann, kann man das auch zu Hause machen. Finde ich ehrlich gesagt völlig nachvollziehbar, dass das nicht das Schönste auf der Welt ist, sowas in der Klinik
machen zu müssen. Ich habe tatsächlich auch gesagt, als ich das Buch gelesen habe, weil ich mir vorstellen kann, ich glaube, so manche Männer fühlen sich da vielleicht ein bisschen unwohl. Ja. Ne? Aber ja, wenn du das sagst und wenn es die Möglichkeit wirklich hergibt, ist wahrscheinlich zu Hause.
Ist es natürlich immer, ja.
Ich kenne das ja selber. Ich war letztens beim Arzt und musste eine Urinprobe abgeben. Habe ich jetzt natürlich kein Becherchen zu Hause gehabt. Und dann hat sie mir auch einen Becher hingehalten, ohne Deckel. Und ich so, okay, naja, dann mache ich das jetzt. Ich muss durch den Wartebereich mit dem Becher. Schon allein das ist unangenehm, ja, ne? Ja. Wenn man mit so einem lauwarmen Becherchen
durch die Gegend läuft,
bis zum Labor dann dahin läuft. Kann ich gut nachvollziehen, wenn man dann vielleicht als Mann
ist jetzt auch
diesen Akt so, da vielleicht nicht in irgendeinem Zimmer.
Ja, also auch da muss ich sagen, diese Zimmer, ich glaube, da ist auch sehr viel ja, ich glaube, Gerüchte oder Vorurteile. Diese Zimmer sind heutzutage auch jetzt nicht irgendwie total steril gehalten und so. Auch da hat man versucht, in irgendeiner Form eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, bin jetzt kein Mann, ob das funktioniert hat oder nicht, aber man versucht zumindest, das auch etwas angenehmer zu machen. Ja, also es ist nicht mehr so, dass man mit Gemütlichkeit, dass man halt irgendwie sich jetzt ungestört gefühlt. Oft sind da auch Türen, die nicht so schalldurchgängig sind und so. Also, dass man halt sich ein bisschen privater fühlt, soweit es überhaupt geht. Aber wie gesagt, man darf es auch zu Hause machen.
Ja.
Auch das ist wirklich, genau.
Okay. Und dann, also wir hatten jetzt das erste Kriterium,
Bei den,
war Konzentration.
genau. Und dann ist es die Beweglichkeit. Also da geht es natürlich immer um die schnell beweglichen Spermien und die müssen einen gewissen Prozentsatz erreichen. Also beim Menschen sind es so um die 32% der Spermien sollten schnell beweglich sein. Und das dritte Kriterium ist das Aussehen. Also das heißt, ob die eine normale Morphologie, sagt man, haben. Das heißt, ob der Kopf und das Schwanzteil normal aussehen. Das gucken die Damen, das sind meistens MTAs, unter dem Mikroskop an und schauen eben, ob da genügend vorhanden sind, die normal aussehen. Da reichen allerdings 4%. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da dass super viele sein müssen. Und es gibt natürlich auch Abstufungen. Also nur weil jetzt ein Kriterium leicht eingeschränkt ist, heißt das jetzt auch nicht, dass man keine Kinder erzeugen kann. Auch da muss man immer vorsichtig sein. Das heißt halt nur eventuell, dass es vielleicht länger dauert, bis halt es einmal ein Spermium schafft oder dass man es eben leicht unterstützen kann. Und auch da muss man eben immer das Paar sehen. Ja? Also bei einer Frau, die jung ist und einen perfekten Zyklus hat und keinerlei Beschwerden hat und alles wunderbar ist, und ein Mann mit einem leicht eingeschränkten Spermiogramm, die werden vielleicht nicht im zweiten oder dritten Zyklus schwanger, aber dafür halt im 10. oder 11. Aber wenn ich jetzt halt auf der Frau, bei der Frau eben auch noch eine Auffälligkeit habe, dann braucht man halt vielleicht etwas mehr Unterstützung.
Auch nochmal, jetzt hatte ich gerade eine Frage.
Entschuldigung.
Das hatte jetzt was mit den Männern nochmal zu tun. Ach ja, können Männer eigentlich, also erstmal genau, die erste Frage war, hast du, das liest man ja immer wieder, dass es schon zugenommen hat, das Spermiogramm bei den Männern, also ich habe auch das Gefühl, bei den Frauen hat es zugenommen, aber auch bei den Männern, dass das Spermiogramm vielleicht von der Qualität her, ich würde sagen, immer schlechter wird, aber dass man das schon über die Jahre gesehen hat.
Ja, also zumindest tatsächlich in den Industrieländern hat man es gesehen, dass es das Spermiogramm wohl immer schlechter wird, in Anführungszeichen. Andererseits wurden die Methoden auch besser, deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger. Und man muss auch sagen, das Alter der Männer ist auch höher, wenn sie in den Kinderwunsch gehen. Also deswegen ist man sich nicht so ganz sicher. Also früher hat man auch gesagt, es ist egal, wie alt der Mann ist. Also die können immer Kinder zeugen. Das stimmt so tatsächlich auch nicht. Also das Spermiogramm wird auch schlechter mit dem Alter und wahrscheinlich auch, was das Wichtigere ist, die DNA. Also das heißt, die haben auch dann häufiger DNA-Defekte, die Spermien. Und von daher ist es dann auch wiederum etwas schwieriger, ein Kind zu zeugen. Also ich glaube, ganz so ausruhen dürfen sich die Männer auch nicht. Aber sie haben immer noch einen kleinen Vorteil gegenüber den Frauen.
Ja, das ist auch so. Also du hast ja auch in dem Buch geschrieben, ich glaube, das war direkt auch beim PCO-Syndrom, dass man ja auch vom Lebensstil ein bisschen was machen kann. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Männer sicherlich, oder? Es ist auch lebensstilabhängig, oder?
Ja, also da bin ich auch drauf eingegangen, tatsächlich in dem Buch. Auch die können natürlich Dinge optimieren. Ich muss dazu sagen, ich versuche den Paaren aber auch da immer den Druck ein bisschen rauszunehmen. Weil das, also natürlich sind Sachen wie gesund leben und Sport, eine gesunde Ernährung, auch Nahrungsergänzungsmittel, die wichtig sind für den Kinderwunsch, wie Folsäure, gerne auch Zink, die Schilddrüse anschauen zu lassen. Solche Dinge sind wichtig, keine Frage. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, die machen sich zu viel Druck und genießen das Leben gar nicht mehr. Ja, also
Das ist auch wichtig, ja.
ja,
Das darf
weil
man
das darf man
natürlich
echt
nicht
nicht
vergessen.
vergessen, weil der Kinderwunsch, der ist so essentiell und die meisten Kinderwunschpatientinnen würden alles machen und geben alles auf für diesen Kinderwunsch, weil das einfach was sehr, ja, es ist mit das Wichtigste so für die im Leben dann in dem Moment. Und das kann auch zu Paarkonflikten führen. Also, dass man zum Beispiel jedes Mal, wenn der Mann ein Bier in der Hand hat, kriegt er einen bösen Blick von seiner Frau. Ja, das ist natürlich das macht jetzt nicht unbedingt immer besser, diese Paarbeziehung, weil der traut sich gar nicht mehr vor seiner Frau irgendwie mal ein Bier zu trinken. Und das darf der aber schon. Also das möchte ich nochmal betonen. Also auch Frauen, zweite Zyklushälfte beispielsweise, ne, das ist der Eisprung, in der zweiten Zyklushälfte bist du auf einer Party eingeladen. So, gibt es natürlich Alkohol. Mhm. Wenn du jetzt nicht jemand bist, der nie Alkohol trinkt, dann ist das halt dann oft so, dass sie sagen, oh, jetzt bin ich in der zweiten Zyklushälfte, vielleicht bin ich schwanger, trinke ich keinen Alkohol. Dann kommt natürlich die Frage, warum trinkst du denn heute keinen Alkohol? Dann muss man sich wieder irgendwelche Ausreden einfallen lassen. Und wenn der Kinderwunsch ein bisschen dauert, dann ist das irgendwann richtig anstrengend. Und deswegen sage ich denen auch, es ist nicht so schlimm, mal ein Glas Wein zu trinken. Sie sollen auch ein bisschen ihr Leben wieder genießen und nicht alles diesem Kinderwunsch unterstellen, weil man weiß halt einfach immer nicht genau, wann es klappt. Es ist was anderes, wenn ich jetzt in einer Kinderwunschbehandlung bin und gerade eine künstliche Befruchtung gemacht habe. Dann würde ich auch empfehlen, wenn jetzt der Embryo eingesetzt wurde wieder, dass man jetzt keinen Alkohol trinkt. Aber da ist einfach natürlich die Zeitspanne kürzer. Das ist ein sehr fixer Zeitpunkt. Und es ist natürlich auch mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Und da möchte ich natürlich die optimalen Chancen haben. Aber ich bin mir sicher, dass die Menschheit ausgestorben wäre, wenn jeder immer perfekt in seinem Zyklus sich verhalten hätte. Das wird nicht funktionieren und das soll man auch nicht. Also man darf auch mal genießen.
Ja, ich glaube, wir dürfen da auch nicht vergessen. Also ich weiß, dass Frauen ja dann auch immer sehr viel Angst haben, auch wenn sie dann schwanger sind. Mhm. Das ist bloß nicht, das darf jetzt nicht abgehen und es soll alles gut laufen. Und dann, ich glaube, wir vergessen manchmal, wie auch, ich sage jetzt mal, wie robust so ein kleiner Zellhaufen auch sein kann, ne? Wenn es halt auch wirklich sein soll. Also da kann man auch mal aus Versehen das Glas Wein getrunken haben, weil man es noch nicht wusste oder ähnliches. Ja. Das kann ganz viel aushalten.
Im Gegenteil, ich glaube, wenn man mal in seinem Freundeskreis fragt, die jetzt schon Kinder haben und ich gehe mal davon aus, einfach mal ohne Kinderwunschklinik, wann die denn wussten, wann sie schwanger sind und wie sie sich denn davor verhalten haben. Und da gibt es bestimmt welche, die auch denken, oh Gott, ja, ich war dann nochmal auf einer Party und habe ich tatsächlich nochmal 2 Gläser Wein getrunken oder habe irgendwie noch das rohe Fleisch gegessen und das Sushi und ja, also das ist natürlich, ja, das passiert, weil ich meine, die meisten in der Kinderwunschklinik, gebe ich zu, die wissen sehr früh, wann sie schwanger sind, aber die normalen Menschen wissen normalerweise erst so nach einer Woche wahrscheinlich über dem Termin oder vielleicht ein paar Tagen, dass sie schwanger sind, aber da waren sie natürlich auch schon eine Woche schwanger.
Also, ja, ich hab das jetzt auch tatsächlich letztens eine Freundin so, oh mein Gott, und ich glaube, ich bin schwanger und das war nicht richtig durchgebraten und Folsäure habe ich jetzt natürlich noch nicht genommen, weil das war ja gar nicht geplant. Ja. Und das war so, erstmal ganz ruhig. Mhm. Ich glaube, es ist alles gut.
Ja.
Auch mit der Folsäure. Ich glaube, wenn du jetzt halt anfängst, sie zu nehmen.
Ist auch gut, klar. Ich meine, ideal ist es, das muss ich jetzt natürlich wieder sagen, 3 Monate vorher. Aber auch da übrigens würde ich gerne mal ermutigen, weil die meisten Menschen oder die meisten Frauen, würde ich sagen, heutzutage planen ihre Schwangerschaft. Mhm. Also ich denke, wenige gehen so ganz blauäugig hin und sagen, ach, passiert, passiert. Auch da würde ich gerne mal ermutigen, dass Frauen zu ihrem Frauenarzt gehen und mit ihnen die Schwangerschaft besprechen, weil zum Beispiel Folsäure, dass man die Folsäure rechtzeitig startet oder dass man vielleicht vorher nochmal die Schilddrüse anguckt. Nicht, dass man dann am Anfang der Schwangerschaft merkt oder bei einem Abgang, oh, die Schilddrüsenwerte waren nicht in Ordnung. Oder dass man einfach nochmal eine Vorsorge macht, eine Krebsvorsorge, die einfach aktuell ist, dass man sicher sein kann, da ist alles in Ordnung. Oder man hat eine Vorerkrankung, nimmt Medikamente, muss man die vielleicht anpassen? Kann man sie vielleicht mal absetzen und schauen, ob es auch ohne geht? Leider, finde ich, sind die meisten Frauen das erste Mal wieder bei ihrem Frauenarzt, wenn der Test positiv ist. Und dann kann man natürlich nicht mehr so viel machen oder nicht mehr so viel anpassen manchmal. Ja. Meistens gehen natürlich gut, die meisten Schwangerschaften. Ist auch gut so. Aber auch da kann ich nur ermutigen, geht doch vorher mal hin. Lasst euch mal beraten.
Ja. Sehr, sehr wichtig. Ich wollte, du hast schon so ein paar, ich sage jetzt mal, Methoden angesprochen, die ja vielleicht noch vor auch einer künstlichen Befruchtung kommen würden. Was gibt es dann dafür möglich? Also wenn man jetzt wirklich feststellt, also entweder das hat jetzt alles in Ordnung, das ist 2 Jahre trotzdem nicht, oder man hat halt festgestellt, okay, Spermiogramm, vielleicht auch bei der Frau, was gibt es dann für Möglichkeiten? Sicherlich muss man immer auch ein bisschen abwägen, aber was gibt es denn da auch vor einer einer künstlichen Befruchtung?
Ja. Also ja, genau, es ist nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage, weil es immer sehr darauf ankommt, was tatsächlich die Geschichte des Paares ist und wo man denkt, woran es vielleicht liegen könnte.
Wenn jetzt auch kein so großer Zeitdruck ist. Ne? Das hast du ja auch schon gesagt, naja, wenn ein großer Zeitdruck dran ist, dann hast du ja gesagt, na, dann würde ich gleich schon IVF machen vielleicht. Ne?
Ja, auch da kommt es wieder drauf an. Also wenn der Zeit, also sagen wir mal so, wenn eine 38-Jährige ein halbes Jahr probiert hat und ich sonst keine Ursache finde und alles in Ordnung ist, dann würde ich überlegen mit ihr, ob man doch eine künstliche Befruchtung machen sollte, einfach um die Chancen zu steigern. Das ist dann im Prinzip, kann man so sagen, ein Schwangerschaftsbeschleunigungsprogramm, weil man einfach bei einer künstlichen Befruchtung mehr Eizellen pro Zyklus heranreifen lässt und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass eine Eizelle dabei ist, die in Ordnung ist. Ich muss aber sagen, dass ich sehr selten künstliche Befruchtung mache ohne einen wirklichen Grund. Also es ist echt selten, dass man so gar nichts hat, warum man jetzt eine künstliche Befruchtung macht. Aber bevor so eine künstliche Befruchtung ist, würde ich erstmal schauen, was haben wir denn noch für andere Möglichkeiten? Und probieren kann man das immer mal. Also das vergehen dann vielleicht mal 2, 3 Zyklen. Und wenn das nicht funktioniert, kann man ja immer noch auf eine künstliche Befruchtung ausweichen. Die rennt einem normalerweise nicht weg. Es ist vielleicht der einzige wirklich massive Grund für künstliche Befruchtung ist einmal, wenn die Eileiter definitiv nicht durchgängig sind, dann habe ich einfach keine Möglichkeit, dass sich Spermien und Eizelle treffen. Dann muss ich den Weg sozusagen umgehen und die Befruchtung außerhalb vom Körper durchführen. Oder wenn der Mann keine Spermien hat oder so eingeschränkt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass ein Spermium zu diesem Ei kommt, auch dann muss ich einfach diese Befruchtung außerhalb vom Körper machen. Das würde ich sagen, sind so 2 der harten Indikationen, um zu sagen, okay, da habe ich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit, um zu einem Wunschkind zu kommen. Ob man das dann macht, ist noch immer noch jedem selber überlassen. Ne? Also das muss man dazu sagen. Davor, sagen wir mal, wir haben eine Zyklusunregelmäßigkeit. Also es ist aus welchen Gründen auch immer. Also dann kann ich immer noch sagen, okay, probieren wir es vielleicht mal mit Tabletten. Das sind erstmal so Hormontabletten. Das hat noch nichts mit Spritzen zu tun. Das ist meistens mit niedrigen Dosen. Die sind sehr gut verträglich und damit kann man den Eisprung ein bisschen fördern, beziehungsweise vor allem die Eizellreifung ein bisschen pushen. Man kann dann schauen, wann ist denn wirklich der Eisprung. Kann theoretisch auch einen Eisprung auslösen. Das ist allerdings mit einer Spritze. Kann man machen, muss man nicht. Dann eben tatsächlich zum optimalen Zeitpunkt den Geschlechtsverkehr haben und die 2. Zyklushälfte monitoren und schauen, ob die wirklich in Ordnung ist, ob das wirklich ein schönes Gelbkörperhormon ist und eventuell dann eben auch einen Schwangerschaftstest machen nach dem Ganzen. Das ist, denke ich, so mal so die kleinste Möglichkeit, um mal so ein bisschen was zu optimieren. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht nicht immer der richtige Zeitpunkt getroffen wurde. Also auch da kann man sogar noch weniger oder mit noch kleiner anfangen und sagen, wir machen nochmal so ein Zyklusmonitoring, aber eben mit Verkehr zum optimalen Zeitpunkt, wie wir das immer nennen, so schön medizinisch. Also das heißt einfach den Eisprung wirklich monitoren, aber mal mit Ultraschall und Hormonen und dann zum richtigen Zeitpunkt definitiv mal Verkehr haben, sodass man sehen konnte, okay, wir haben jetzt 2 oder 3 Mal definitiv den Zeitpunkt getroffen, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln und sie ist trotzdem nicht schwanger geworden. Und das ist so dieses ganz Basismöglichkeit. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man natürlich auch mit mehr Hormonen, also mit Hormonspritzen dann eventuell starten. Auch da muss ich sagen, wenn das keine künstliche Befruchtung ist, dann sind diese Dosen sehr gering. Weil die Idee ist ja, dass ich nicht mehr als 1 oder 2 Eizellen heranreifen möchte. Also so wie im natürlichen Zyklus auch. Und das macht man eigentlich auch nur, wenn das sozusagen von alleine nicht so gut funktioniert. Also wenn jemand einen optimalen Zyklus hat und einen Eisprung, dann wird mir so eine Hormonspritze wahrscheinlich nicht so viel helfen. Weil dann habe ich, also das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen hilft, ist, um die Chancen zu steigern, wenn ich mal 2 Eizellen heranreifen lasse. Da, wie gesagt, muss man ein bisschen schauen, was so die Hintergründe sind. Ja. Ich würde mal sagen, das sind so die Basissachen, die man erstmal machen kann.
Okay. Und dann hattest du schon angesprochen, genau, man kann ja auch ein bisschen nachhelfen, wenn die Spermien jetzt vielleicht nicht ganz so fit ist, da vielleicht auch ein bisschen nachhelfen, genau. Was aber auch noch dann relativ natürlich ist, außer dass man halt, okay,
Genau.
Wir machen die halt rein.
Genau. Also das ist eine sogenannte Insemination. Das wird meistens tatsächlich mit einer Hormonstimulation kombiniert. Kann man, wie gesagt, einfach mit so einer Tablettenhormonstimulation machen. Das liegt aber einfach daran, dass man dann auch die Chancen ein bisschen steigern kann damit. Und das ist natürlich das Ziel, dass man halt möglichst dann doch das so optimal gestaltet, dass die Chancen am höchsten sind, um schwanger zu werden. Und da ist es dann so, dass man, wenn der Eisprung wird dann auch gemonitort und wenn das dann die Zeit ansteht, dann würde der Mann die Spermien abgeben in dem Fall. Das heißt also wieder eine Ejakulation ins Becherchen. Und die werden dann aufbereitet im Labor. Das heißt, die schönen und die schnellen werden da ein bisschen rausgefiltert. Und dann kommt man in die Sprechstunde. Das läuft ganz normal in der gynäkologischen Sprechstunde ab. Also da muss man nicht in einer OP machen oder in einer Operationssaal oder so. Das ist wie wenn man bei einer Vorsorgeuntersuchung ist beim Frauenarzt. Also das ist so eine gynäkologische Untersuchung, die man so kennt und tut auch nicht weh. Und dann wird man mit so einem dünnen Katheter, gibt man in die Gebärmutter hinein und gibt durch diesen Katheter die Spermien in die Gebärmutter. Und dadurch sind die praktisch näher am Ort des Geschehens. Also im Prinzip ist es eine Wegverkürzung zur Eizelle. Und dadurch werden die Chancen ein bisschen optimiert, wenn eben die Beweglichkeit oder die Konzentration nicht optimal sind beim Mann.
Ich hatte schon auch beim Lesen des Buches, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, das erinnert mich so ein bisschen an Mix und Match. Ne? Wir gucken, was braucht es halt wirklich für das Paar? Braucht es halt wirklich, dass wir da jetzt auch die Spermien, dass wir da nachhelfen? Müssen wir den Zyklus da wirklich mit Tabletten, mit Spritzen? Das fand ich ganz cool. Das habe ich so ein bisschen, okay, Mix und Match, okay, we choose. Was jetzt hier auch wirklich vielleicht in Frage kommt, was wir denken, hat vielleicht auch erstmal auch ganz gute Chancen, bevor man irgendwie den nächstgrößeren Schritt geht, der vielleicht auch, ich weiß ja jetzt nicht mit Kosten, aber ich glaube, das würde sich ja in Kosten wahrscheinlich dann auch staffeln.
Genau. Also das Mix and Match ist eigentlich echt ein gutes Statement. Das klingt sehr gut, Mix and Match, muss ich mir merken. Ja, es ist auch tatsächlich auch was, deswegen sage ich auch immer wieder, ne, was die Paare wollen. Also es gibt zum Beispiel auch Paare, die wollen einfach erstmal wissen, woran es liegt und wollen erstmal jede Diagnostik machen, die es gibt, um herauszufinden, was Sache ist. Ja, also auch eine Operation zum Beispiel. Und manche sagen, ich muss jetzt gar nicht unbedingt wissen, woran es liegt, komplett, aber ich würde jetzt das mal probieren, zum Beispiel eine Insemination, weil das bei der Frau vielleicht der Zyklus nicht ganz optimal ist und beim Mann so ganz leichtes Spermiogramm eingeschränkt ist, probieren wir es doch einfach mal. Und das, finde ich, ist eben was man wirklich besprechen muss. Weil manche können einfach das nicht, oder schaffen es nicht ohne einen Grund, da sich darauf einzulassen. Und für manche ist es aber nicht ganz so wichtig. Und mit den Kosten, also das ist tatsächlich leider etwas komplex, weil es darauf ankommt, wie man versichert ist und wie das Paar versichert ist, ob es verheiratet ist, welches Alter das Paar hat und welche Therapie man macht. Also die Diagnostik in dem Kinderwunschzentrum übernimmt im Normalfall die Kasse. Und die Hormonstimulation, wenn es eine Indikation gibt, im Normalfall auch. Und danach, also sobald eine Insemination startet oder eine künstliche Befruchtung, muss man Anträge stellen und dann kommt es darauf an, wie die Versicherungskonstellation ist, wie viel dann von den Kosten übernommen wird.
Das ist echt noch so in Deutschland, dass verheiratet oder nicht verheiratet einen Unterschied macht?
Ja, also zumindest für die gesetzlichen Krankenkassen. Also für die gesetzlichen Krankenkassen muss ich dazu sagen. Also ja. Bei den privaten Krankenkassen ist es nicht der Fall. Da ist es tatsächlich egal, ob man verheiratet ist oder nicht. Bei den gesetzlichen Krankenkassen, ja. Die bezahlen eine Kinderwunschbehandlung tatsächlich nur für verheiratete Paare.
Wahnsinn. Du gibst ja im Buch auch so ein bisschen den Tipp, sich vielleicht auch wirklich vorher dann nochmal zu informieren. Und man kann, bin ich der Meinung, gelesen zu haben, auch vorher nochmal vielleicht eine andere Krankenkasse wählen.
Ja, weiß. Also das muss man tatsächlich ein bisschen googeln und Internetrecherche machen, weil sich das immer wieder ändert. Aber also die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, gewisse Dinge zu bezahlen. Das ist eben nach so einem Katalog, der festgelegt wurde. Und generell ist es so, wenn man verheiratet ist und man über 25 ist, aber unter 40 Jahre und der Mann unter 50 Jahre, dann übernimmt die gesetzlichen Krankenkassen 50% der Kosten, wenn beide gesetzlich versichert sind. Und manche Krankenkassen haben aber so Goodies, die einfach zum Beispiel eine Behandlung mehr bezahlen, also 4 Behandlungen oder 75% oder manche eben sogar 100%. Und da kann man sich einfach informieren. Manche Krankenkassen bieten das auch, wenn der Partner zum Beispiel hinwechselt in die andere Krankenkasse, dass sie dann mehr bezahlen. Also da würde ich wirklich mich beraten lassen von der Krankenkasse. Okay.
Genau. Ich wurde schon auch öfters gefragt, jetzt speziell auch für P2S, ob es da jetzt irgendwelche Krankenkassen gibt, wo es sich lohnen würde. Das wäre vielleicht so ein Punkt, wo man, wenn man halt in dieser Hinsicht, okay, ich bin vielleicht noch jung, ich habe P2S, das kann sich ja doch immer wieder ändern, ne, wenn ich vielleicht noch den Kinderwunsch nicht habe, aber vielleicht wäre das so etwas, worauf man gucken könnte. Fällt dir noch andere Kriterien ein, wo man bei Krankenkassen drauf achten könnte, wenn ich sowas wie P2S, Endometriose habe?
Also da muss ich gestehen, da bin ich nicht so drin in der Politik der Krankenkassen, um das jetzt wirklich gut beantworten zu können. Weil das ist auch leider was, also ich weiß noch, dass es sich vor kurzem dann schon wieder geändert hatte. Dann waren zum Beispiel die Betriebskrankenkassen, haben bessere Bedingungen angeboten. Dann hat wieder irgendwie die Techniker besser. Also da sind so viele unterschiedliche Krankenkassen auf dem Markt. Und da muss ich gestehen, deswegen sage ich, das muss man echt akut recherchieren, wenn es soweit ist. Und es dauert normalerweise auch nicht so lange, eine Krankenkasse zu wechseln. Also es ist auch immer nur die Frage, auch wenn man zum Beispiel privat versichert ist, dann ist es alles wieder ganz anders. Also da muss man sich auch wieder, anders oder auch Beihilfe ist auch wieder anders. Also da sind aber oft die Kinderwunschzentren auch ganz gut, um da zu beraten. Also die sind meistens relativ aktuell von den Sachen, wissen Bescheid und da würde ich einfach fragen. Die können auch für die Kosten wenden, wird auch aufgeklärt. Also es ist auch nicht so, dass man da hingeht und dann einfach die Rechnung hingeknallt kriegt oder so. Also auch da wird ja immer aufgeklärt, wenn eine Behandlung oder ein Wert oder etwas selbst zu bezahlen ist und wie viel es kostet.
Ja. Okay. Ja, ich weiß da nämlich auch immer keine Antwort, weil ich eh nicht in Deutschland lebe. Ich weiß auch das System nicht so wirklich. Ja. Ich weiß auch nicht so außerhalb des Kinderwunsches. Ich glaube, da würde es sich wirklich lohnen, vielleicht wirklich zu gucken bei der Krankenkasse, aber vielleicht auch außerhalb davon. Es würde mir jetzt gar nicht so viel einfallen, dass man da bei einer Krankenkasse wirklich noch beachten könnte, was eine andere nicht hat.
Also ich muss auch gestehen, ich glaube, bei diesen Hormondiagnostiken und so ist es ein bisschen mau von den Übernahmen der Kosten. Also da bist du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr involviert als ich. Wenn man jetzt nicht irgendwie im Kinderwunschzentrum, wenn die eine Kassenzulassung haben, also es gibt natürlich auch private Zentren, aber wenn die jetzt eine Kassenzulassung haben, dann haben die manchmal auch ein bisschen mehr Möglichkeiten als normalen Gynäkologen. Also das ist echt, ich glaube, ein Thema für sich und da muss man sich, glaube ich, sehr tief reinfuchsen, wenn man das beantworten will. Beziehungsweise es ändert sich auch viel schnell. Also
stimmt. Muss man erstmal up to speed sein. Da. Ja, okay, jetzt haben wir so ganz viel darum geredet, was vielleicht noch davor für Schritte tatsächlich kommen kann. Und das ist natürlich das, wo vielleicht die meisten wirklich ganz viel Respekt haben. Ne? Okay. Künstliche Befruchtung. Mhm. Das ist jetzt das, was es vielleicht sein sollte. Mhm. Muss ich ganz viel Angst davor haben oder ist es doch nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört und man annimmt?
Also, nein, kann ich glaube ich sagen. Auch da ist natürlich wieder jeder individuell. Ne? Also es gibt, das ist sicherlich ein großer Schritt. Das möchte ich auch nicht kleinreden, es ist ein großer Schritt. Aber ich finde auch nicht, dass man davor wirklich Angst haben muss. Also sicherlich ist es jedem lieber, dass er es nicht machen muss, das bestimmt auch. Aber es ist eine sehr effektive Methode, das muss man auch sehen und meistens manchmal sogar ein bisschen schneller auch als die konservativen Methoden, aber es ist mit mehr Aufwand verbunden insgesamt. Also es ist allerdings auch ein kurzer Zeitraum, also es ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. eine künstliche Befruchtung läuft mit Hormonspritzen ab. Und das ist was viele schon mit großen Alarmglocken hören und sagen, oh Gott, ich will keine Hormone. Und meine Freundin hatte das und dann hatte sie Wesensveränderungen und alles war nie wieder wie vorher. Und solche Geschichten hört man halt. Und das macht es natürlich extrem schwer, da unvoreingenommen reinzugehen. Mhm. Auch da ist es wieder so, dass man wahrscheinlich mehr die negativen Stories hört als die positiven, weil die positiven meistens nicht so laut sind, in Anführungszeichen. Also wenn man jetzt so zum Beispiel im Kinderwunschforen oder im Internet unterwegs ist, auch bei Instagram, da werden ja meistens eher so Geschichten geteilt, die einen sehr langen Kinderwunschweg hatten und dann vielleicht schon die dritte, vierte oder fünfte künstliche Befruchtung. Aber es gibt natürlich auch welche, die haben nur ein oder zwei. Also auch das ist möglich, aber die sind natürlich nicht so präsent vielleicht in der Medienlandschaft. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass diese künstliche Befruchtung ist ein abgeschlossener Zeitraum. Also man beginnt es ähnlich wie beim normalen Zyklus mit der Blutung. Und dann spritzt man sich täglich eine Hormondosis, die wird individuell festgelegt anhand eben der Eizellreserve, anhand des Zykluses und des Alters, um eben auf eine ausreichende Anzahl an Eizellen zu kommen, aber eben auch nicht zu viele. Und danach wird es eben gemonitort. Meistens kommt man da so 2-3 Mal in die Kinderwunschklinik alle 2-3 Tage. Und der Eisprung wird dann aber ausgelöst mit einer Spritze. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen 28-Tage-Zyklus, dann würde man so am 2. oder 3. Zyklustag mit den Spritzen beginnen und spritze sich dann täglich und würde dann so zwischen dem 7. und 11., 12. Zyklustag dann so alle 2-3 Tage gemonitort werden. Auch das ist was, wo man Dinge ja ansprechen kann. Also man geht ja nicht alleine durch diese Hormonstimulation. Im Gegenteil, man ist extrem engmaschig kontrolliert. Das heißt, man wird auch immer wieder gefragt, wie es einem geht, was für Beschwerden da sind. Man kann mit dem Arzt reden und sagen, wenn es einem nicht gut geht dabei. Also das sind, da ist man nicht zu Hause und ist alleingelassen. Ja? Also da ist man eigentlich sehr eng betreut. Und dann guckt man, wie gesagt, wann die Eibläschen eine gewisse Größe erreicht haben. Und wenn das der Fall ist, ist es meistens ungefähr auch zu dem Zeitpunkt, wo der natürliche Eisprung ist, dann wird der Eisprung in diesem Fall jetzt ausgelöst. Auslösen heißt einfach, dass man es timen will, weil ich muss die Eizellen entnehmen, bevor sie springen. Und deswegen muss ich wissen, wann der Eisprung tatsächlich stattfinden wird. Und das ist der Grund, warum man das macht. Und nach dieser Spritze kommt man dann, das ist vielleicht sehr technisch, aber 32 bis 36 Stunden später dann wieder in die Klinik. Und dort werden dann die Eizellen entnommen. Und die werden entnommen mit einem Ultraschall, so wie man den kennt, so ein Vaginalultraschall von der Frauenärztin. Und da ist so eine Vorrichtung dran, so eine Nadel. Und dann werden diese Eibläschen abgesaugt. Also das heißt, man punktiert diese Zysten, die man im Ultraschall sieht, an und saugt die Eizellen raus. Das ist eine kleine Narkose. Das ist aber nicht mit Intubation oder Vollnarkose oder so. Das ist eine leichte Sedierung, wo eine Anästhesistin dabei ist, die sich auch um einen kümmert. Aber das dauert ungefähr eine Viertelstunde. Dann ist man noch 2 Stunden zur Überwachung in der Klinik und darf wieder nach Hause an dem Tag. Und dann ein paar Tage später kommt man wieder zurück. Und dann würde man den befruchteten Embryo wieder in die Gebärmutter einsetzen. Das heißt, vom Zeitraum her sind es eben die 14 Tage grob bis zum Eisprung. Dann hat man ein bisschen eine Pause und dann eben noch einen Tag, an dem man den Transfer macht, so nennt man das, also ein Embryo wieder eingesetzt bekommt. Das ist relativ unkompliziert. Das ist auch einfach eine gynäkologische Untersuchung ohne Narkose, ohne alles. Das ist zwar eine Aufregung an sich, wenn man halt natürlich sehr gespannt ist und so, aber von der Untersuchung oder von dem Ablauf ist es eigentlich nichts Schlimmes. Das heißt, danach, wenn dann der positive Ausgang natürlich da ist und man schwanger ist, dann ändert sich sehr wohl was in dem Hormonhaushalt und vielleicht auch in seinem Befinden. Und wenn man nicht schwanger ist, leider, und die Blutung bekommt, dann ist meistens aber auch das beendet. Also die Hormonstimulation, die wirkt sich jetzt nicht ewig aus, so was oft der die Angst ist, dass man dann danach nie wieder einen normalen Zyklus hat. Ich gebe zu, das kann auch mal den nächsten Zyklus betreffen, weil dann irgendwie die Blutung später eingesetzt hat oder wie auch immer, ne? Also das schon, aber es ist nichts, was jetzt einen im Leben wirklich sagen für immer beeinflussen würde oder so. Aber ich kann verstehen, es ist natürlich schon so, wenn man sich täglich spritzen muss und man ist täglich damit beschäftigt, man muss das mit der Arbeit hinkriegen, die Kosten sind immens hoch, man ist belastet, weil man einfach denkt, es muss jetzt klappen, ich investiere jetzt hier irgendwie mehrere 1.000 Euro. Das darf man nicht unterschätzen, weil das ist einfach ein negativer Stress, der da aufkommt und den man ganz schwer abnehmen kann. Und ich glaube, viele Paare fühlen sich einfach oft auch alleine, weil sie ein wenig Ansprechpartner haben und also jetzt auch außerhalb der Klinik und wenig das Gefühl haben, mit jemandem reden zu können.
Ja. Hast du vielleicht noch einen Tipp so als abschließende Frage für Paare, egal ob das jetzt in Kinderwunschklinik ist oder vielleicht auch dies zu Hause schon vielleicht ein bisschen länger probieren? Kinderwunsch, wie kann ich da gelassener bleiben? Wie kann ich vielleicht auch, wenn jetzt tatsächlich auch finanzieller Druck noch mit reinkommt und man so denkt, jetzt muss es aber auch wirklich klappen, weil ich nehme hier Geld in die Hand dafür.
Ja.
es kann ja sehr schwer fallen. Hast du da vielleicht noch Tipps, die du auch den Paaren in deiner Klinik noch mitgibst?
Also ein Tipp vielleicht auch ein bisschen bevor man Kinderwunsch hat, also vielleicht hast du auch Hörer, die noch gar nicht so Kinderwunsch haben, sich selber kennenlernen. Selber seinen Zyklus kennenlernen. Das ist so, was man relativ stressfrei vor dem Kinderwunsch machen kann und was einem auch viel bringt. Ich fand es super spannend. Also der weibliche Körper ist extrem spannend. Und ich finde es auch toll, wenn man weiß, so, was bei einem so passiert. Und es hilft auch später leichter schwanger zu werden. Wenn man weiß, da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sagen, wenn Frauen zum Beispiel so eine natürliche Verhütungsmethode machen, also ihren Eisprung schon mit Temperatur oder LH-Tests oder so tracken und dann eben an den nicht fruchtbaren Tagen nur Verkehr haben, dann wissen die einfach schon sehr viel mehr über den Zyklus als viele andere. Es gibt einfach Frauen, die gar nicht wissen, wann man im Zyklus wirklich schwanger werden kann. Und das ist natürlich, dann hat man schon einen gewissen Wissensvorsprung. Mein zweiter Tipp ist, offen damit umgehen. Also nicht, wenn man, ich glaube, man kann, nicht jeder kann immer gelassen in den Kinderwunsch reingehen. Also es ist halt was Geplantes und wenn es nach zwei Zyklen nicht klappt, werden viele einfach schon nervös. Das ist normal. Dann holt euch Hilfe, geht zu eurer Gynäkologin, lasst was nachschauen, dann seid ihr vielleicht beruhigt, probiert es nochmal gelassener. Nicht scheuen. Einfach das machen, was einem wirklich, was man braucht. Und wenn es einfach, wenn man nicht ein halbes Jahr probieren will, dann will man es eben nicht. Diese Regel, man muss ein Jahr lang probieren, bevor man da irgendwie was nachschaut, ist, finde ich, nicht mehr. Die sollte man nicht mehr so beachten.
Ja. Also, ich sage auch immer, ne, hör auf dein eigenes Bauchgefühl, deine Intuition, was sie dir da auch sagt, ne? Also wenn entscheide immer für dich und wenn das eben heißt, ne? Nee, ich warte jetzt nicht ein Jahr oder vielleicht ist es auch nie, ich habe noch ein halbes Jahr, ne? Entscheide immer für dich, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es muss sich für dich gut anfühlen.
Ja. Und ich denke, dass man vielleicht auch, wenn jetzt der Kinderwunsch zum Beispiel noch nicht ansteht oder man aber merkt, okay, der richtige Partner ist noch nicht da und ich werde jetzt irgendwie älter, auch da lasst euch beraten. Es gibt Möglichkeiten, das vielleicht noch, es ist immer so ein negatives Thema, aber Social Freezing zum Beispiel ist ja auch irgendwie nochmal so ein Thema. Hört es euch zumindest an oder lest euch so ein bisschen mal darüber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal Frauen zu mir kommen und sagen, oh, hätte ich das mal gewusst, hätte mir mal jemand mit 33 oder 34 gesagt, jetzt musst du aber langsam dich da mal drum kümmern. Und das finde ich so schade, weil ich mir denke, es wird immer so suggeriert, als würde man ewig Kinder bekommen können, auch von den Medien. Und dann ist eben eine Semmelhalde mit 50 schwanger oder so. Das sind halt meist leider nicht ihre eigenen Eizellen. Das sagt nur niemand. Und deswegen, also wirklich sich informieren, sich damit beschäftigen. Auch wenn jetzt noch nicht konkret der Kinderwunsch da ist, das finde ich noch einen wichtigen Punkt. Und sein Leben weiterleben. Also nicht Entscheidungen aufschieben wegen dem Kinderwunsch. Man weiß nicht, wann es klappt. Und wenn jetzt ein neuer Job da ist, das war der Traumjob und der wollte ich schon immer haben. Aber wenn ich jetzt nächsten Monat schwanger werde, was ist dann? Dann ist es so. Also das war der Traumjob. Es gibt immer eine Lösung. Ja, es ist oder ihr wollt, was weiß ich, eine Reise machen nach Südamerika und da ist aber der Zika-Virus. Kriegen wir irgendwie hin? ich finde halt irgendwie, man muss sein Leben schon auch leben und die Dinge machen, die man machen möchte, weil in ein paar Jahren macht man sich dann vielleicht Vorwürfe, dass man es nicht gemacht hat. Man weiß es ja immer nicht, wie es ausgeht.
So, so wichtig. Ich finde es so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass diese Leichtigkeit kann schnell abhanden kommen.
Ja. Ich sage das jetzt auch ein bisschen leichtfertig. Ja, ich weiß es auch, dass es klingt immer so leicht. Das ist nicht leicht. Das ist mir völlig klar. Aber mir ist es nur wichtig, dass man sich eher lieber Hilfe sucht und sich damit auseinandersetzt, als alleine zu Hause ist und vielleicht nicht weiter weiß.
Ja. Ich danke dir für das wundervolle Gespräch und dein Buch, das Kinderwunschbuch, heißt es übrigens, kommt, Ich glaube, wenn wir den Podcast jetzt ausstrahlen, ist es noch nicht ganz raus, aber man kann es schon vorbestellen.
Genau. Also es kommt am
20. September, ne?
Genau, am 20. September. Das heißt, das Kinderwunschbuch, dann persönlicher Begleiter, weil ich eben tatsächlich gerne euch persönlich begleiten will. Auch wenn es mir nicht immer ganz persönlich gelingt, sondern vielleicht dann nur durch das Buch. Aber wichtig ist eben mir, dass die Angst genommen wird vor dem Kinderwunsch.
Und da kann man wirklich auch nochmal ganz vieles nachlesen. Zu dem, was wir heute auch schon besprochen haben, wenn man dann auch wirklich, es lohnt sich dann auch wirklich, sich damit zu beschäftigen und auch vielleicht, wie schon gesagt, die Angst tatsächlich auch nehmen, dass es auch Schritte davor gibt, dass es, ne, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und dass man, ich finde es auch immer wichtig, dass man informierte Entscheidungen einfach trifft und nicht so sagt, okay, Scheuklappen auf und das ist jetzt einfach das, was alle sagen, das muss ich so machen, ist nicht so, ne? Und deswegen so schön, dass du dieses Buch geschrieben hast.
Ja, das war mir tatsächlich auch ein großes Anliegen, dass man informiert ist und dass man vielleicht mal eine Quelle hat, die auch wirklich fundiert ist. Und ich weiß, es gibt sehr viele Infos zu Kinderwunsch, keine Frage, im Internet, in Foren. Es gibt auch schon viele Kinderwunschbücher.
Foren, wirklich. Also Foren sind, glaube ich, gibt sicherlich vieles Positives, aber ich bin da auch immer vorsichtig. Weil da kann man wirklich runtergezogen werden, wie sonst was. Und ich persönlich halte mich selbst auch davon fern, weil ich habe nur die Erfahrung gemacht, da findet man vielleicht ein kleines Nugget of Wisdom irgendwo auch da drin, aber ganz, ganz häufig kann man da wirklich in so einen Tunnel reingezogen werden mit, also bin ich ganz, ganz vorsichtig.
Ja, da gebe ich dir völlig recht. Gerade auch bei Kinderwunsch vorhin ist es echt manchmal nicht ganz einfach.
Oh je.
Und ich weiß eben auch, dass in der Sprechstunde oft nicht so viel Zeit ist. Das geht mir ehrlich gesagt auch so, da nehme ich mich gar nicht aus. Das ist so, die Zeit ist oft begrenzt und Zeit ist in Praxen immer schwierig irgendwie und man fühlt sich vielleicht dann manchmal auch unter Stress oder Druck als Patient, wenn man dann so, okay, jetzt habe ich eine Viertelstunde mit dem Arzt, jetzt muss ich alles besprechen und deswegen wollte ich eben in dem Buch auch Informationen geben, wie Dinge ablaufen und auch vielleicht, dass man einfach noch was nachlesen kann. Keine Ahnung, steht eine Insemination an, dass ich es einfach mal nachlesen kann, wie läuft das ab, was passiert da, was sind da eigentlich die Hintergründe. Das war mir einfach wichtig, dass das mal vielleicht jemandem hilft.
Ja, auf jeden Fall, denke ich auf jeden Fall, dass das da sehr vielen Frauen und Paaren auch helfen wird. Deswegen danke dir jetzt schon mal für dieses wundervolle Buch.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte heute.
Ja, darf ich dir noch drei. Ich hatte drei Finger hin und sage zwei. Nein, kurze Fragen stellen, die ich eben auch stelle. Mhm. Und zwar, wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
Achtsamkeit. Auf sich selbst mehr achten. Seine Bedürfnisse mehr wahrnehmen und auch umsetzen. Sich nicht so treiben lassen von Druck und Stress und Äußerem.
Ja, so, so wichtig. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
Und so schwer. Ich glaube, Familie. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man jetzt ein Kinderwunschbuch schreibt und sagt Familie. Aber das kann ja auch anders sein, also sozusagen liebe Menschen um einen herum. Es muss nicht unbedingt eine genetische Familie sein, aber es ist, finde ich, sehr wichtig, einen Halt im Leben zu haben. Und da sind einfach Familie und Freunde das A und O.
Ja, und weil sich der Podcast ja eher an Frauen richtet, eine Sache für mehr Weiblichkeit im Leben.
Sich trauen. Wir trauen uns zu wenig. Wir sind immer noch, wir sind einfach sehr zurückhaltend oft. Wir sagen nicht immer, was wir denken. Einfach ein bisschen mutiger sein. Und das ist im Kinderwunsch, finde ich, nochmal extrem wichtig, weil die Frauen trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Es ist immer noch ein Tabuthema und es ist immer noch ein Thema, was mit sehr viel Schuldgefühlen und man ist selber schuld, dass es nicht funktioniert, zu tun hat. Man gibt sich da so sich selbst immer nur die Schuld und ist selbst so in sich gekehrt. Und im Gegenteil, ich finde, man muss sich trauen, darüber zu reden und man wird überrascht sein, wie viele Menschen im Kinderwunsch sind und es nicht klappt.
Ja, unglaublich viel. Man ist nicht allein.
Nein, man ist definitiv nicht allein. Nein, man weiß es nur nicht.
Danke, danke, danke dir, Nadine, für das Gespräch und dass du die Zeit dir genommen hast, hier in den Podcast zu kommen.
Ja, also ich danke dir. Vielen lieben Dank. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und noch viel Spaß mit deinem Blog und deinem Podcast und deiner tollen Internetseite, die ich auch schon angeguckt habe. Ein wichtiges Thema am PCO auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass du ganz viele Einblicke in die Welt Kinderwunschklinik, was das wirklich bedeutet und was für unglaublich viele Möglichkeiten es gibt. Und im Prinzip ist eine Kinderwunschklinik ja eine spezialisierte, auch gar keine Klinik, einfach eine Arztpraxis, wo man sich auch beraten lassen kann, wo man gucken kann, wo hakt es denn wirklich, wo können wir vielleicht auch nochmal was optimieren. Und das, ja, das finde ich so, so schön, mit Nadine darüber gesprochen zu haben. Natürlich findest du Nadines Instagram-Account sowie ihr Buch, was am 20. September jetzt erscheint. Das findest du alles in den Shownotes. Also du kannst es jetzt vorbestellen und dann kommt es vielleicht noch ganz pünktlich zu dir in dein Postfach. Ja, das findest du alles in den Shownotes. Und ich möchte dir jetzt gerade noch mit auf den Weg geben, dass wir einen Zyklustest entwickelt haben, ich und mein Team. Und in diesem Test kannst du vielleicht schon einen Anhaltspunkt herausfinden, warum deine Periode nicht kommt, warum vielleicht dein Eisprung ausbleibt oder warum auch immer du Zyklusunregelmäßigkeiten hast. Vielleicht hast du auch einen Zyklus, der sehr lang ist, also über 35 Tage. Dann ist dieser Zyklustest genau der richtige für dich, indem wir 4 Hormonstörungen abklären, ja, die vielleicht daran beteiligt sein könnten. Und wenn du jetzt wissen möchtest, ob du vielleicht in die Richtung Nebennierenschwäche gehen könntest oder vielleicht doch Verdacht auf PCOS sein könnte, das können alles Anhaltspunkte sein, sodass du vielleicht eher zum Arzt gehen kannst und sagen kannst, okay, ich will mich jetzt wirklich nochmal untersuchen lassen. Und ja, auch möchte ich dich nochmal daran erinnern, es gibt bei mir, das ist mein kleinstes Produkt, wo du schon so unglaublich viel lernst, um deinen Zyklus überhaupt, ja, wieder zu regulieren. Das ist mein Hormon-Kick-Off. Das ist ja eine Workshop-Reihe mit so unglaublich viel Input, mit unglaublich viel Handouts, mit Videos und einfach unglaublich viel für ganz kleines Geld. Das ist ein Einstieg in den Weg der Hormonbalance und du findest dort die 4 Säulen der Hormonbalance plus eine sogar noch extra. Und ja, wir reden über, welchen Einfluss hat Stress. Wie wirkt sich das auf deine Nebennieren aus? Wie hängen die Nebennieren, Schilddrüse und die Geschlechtshormone überhaupt zusammen? Wir gucken uns die Ernährung an, ganz besonders auch Thema Darmgesundheit. Und ich habe auch ein paar Ernährungspläne analysiert von Frauen, die damals mit live dabei waren. Du kannst dir also die Aufzeichnung dazu auch noch angucken, wo wir uns angeschaut haben, wie kann zum Beispiel eine Frau mit Nebennierenschwäche ihren Ernährungsplan nochmal etwas optimieren, wie eine Frau mit PCOS. Das alles findest du auch dort. Wir gucken uns an, welcher Sport ist vielleicht eher günstig bei Hormonstörungen. Wie sollte man trainieren? Was hat es mit Selbstfürsorge auf sich? Was hat es eigentlich mit der körpereigenen Entgiftung auf sich? Welche Rolle spielt die Entgiftung bei meinem Zyklus, bei Hormonstörungen? Und du findest einfach so unglaublich viel. Also ich bin selber so begeistert noch von dem Hormon-Kick-Off, weil einfach so unglaublich viel drin steckt und ganz viele Frauen damit schon so unglaublich viele Schritte für sich gehen konnten, den Zyklus regulieren konnten, Impulse empfangen haben, was sie eben nochmal verändern können. Auch einige Schwangerschaften danach eingetreten. Ich kriege immer wieder heute auch noch Nachrichten. Julia, ich habe Anfang des Jahres an deinem Hormon-Kick auch mit teilgenommen. Jetzt, keine Ahnung, ist mein Kind vielleicht schon auf der Welt oder ich bin jetzt schwanger und es hat sich endlich erfüllt und es hat sich so gelohnt und ich möchte auch, dass du das für dich erfahren kannst. Deswegen findest du auch dazu die Links alle in den Shownotes, sowohl zum Zyklustest als auch zum Hormon-Kickoff. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und ja, fühle dich umarmt. Deine Julia.